Ich habe diese Woche mit meinem Coiffeur über das Thema Fasten geredet. Er kommt aus dem Kosovo, ist Muslim und macht Fasten den Ramadan. Also jeden Tag ist er am Fasten. Und ich bin so ins Gespräch mit ihm und habe ihn gefragt, ja, was denn seine Motivation ist zum Fasten. Dann hat er gesagt, ja, schon auch, weil es der Prophet gesagt hat, aber für ihn das Allerwichtigste ist, sind die gesundheitlichen Gründe vom Fasten. Mir noch interessant gedacht. Er hat gesagt, er ist so, jetzt eben, sind es über 20 Tage am Fasten, die das machen. Und er hat gesagt, er fühlt sich einfach frischer und besser und es ist so wie ein Restart, wenn man fastet, so lange. Und eben, gell, der Ramadan ist immer einfach von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Und trotzdem macht das etwas mit ihm anscheinend. Und dann hat er noch gesagt, ja, und er fühlt sich einfach fokussierter und auch, das ist noch interessant, er hat gesagt, er ist geduldiger in seinem Kopf, er ist geduldiger, wenn er eben fastet. Und dann hat er auch noch gesagt, ja, also er findet, alle Leute müssten fasten, egal zu welcher Religion sie gehören oder überhaupt keine Religion, fasten wäre eben aus gesundheitlichen Gründen sehr gut. Und dann hat man da weiter Tor geschnitten und irgendwann hat er gesagt, oh, wie ist das eigentlich bei euch Christen? Haben die nicht auch irgendwie jetzt so eine Zeit, wo er so auf Sachen verzichtet, hat er gesagt. Habe ich gesagt, ja. Das war eigentlich das gleiche Prinzip gewesen ursprünglich. Die 40 Tage, wo wir jetzt drin sind, 40 Tage Fastenzeit vor Ostern, hat man eigentlich gleich gemacht wie beim Ramadan. Von morgen bis zu Abend gefastet. Habe ich gesagt, ja, das war eigentlich ursprünglich die gleiche Idee gewesen. Und dann sagt er, so ganz überrascht, sagt er, aber warum fastet ihr Christen nicht mehr? Dann habe ich so für mich denkt, ja, das ist eine gute Frage. Wenn ein Muslim uns Christen fragt, warum fastet ihr eigentlich nicht mehr, dann ist das schon eine gute Frage. Ich habe gesagt, ja, ich glaube, wir Christen glauben nicht mehr so recht daran. Wir glauben nicht so recht daran, dass Fasten etwas in unserem Leben bewirkt. Wir haben es dann gelassen. Aber es hat mich nachdenklich gemacht. Wir reden in dieser Woche über das Fasten. Und es hat schon ein bisschen weniger Leute als letzte Woche, da habe ich mir schon gedacht. Ist okay. Dürfen wirklich ganz gut. Bei uns in der westlichen Kirche ist das kein grosses Thema mehr, Fasten. Ich glaube auch bei uns in der Lenzkirche, was ich so gehört habe in den letzten Wochen oder auch Gespräche mit gewissen von euch. Und also abgesehen von der westlichen Kirche wird an vielen Orten gefastet. Und verstehe mich wirklich nicht falsch. Ich will nicht irgendeine religiöse Pflicht zurückbringen in unser Leben. Ich will auch nicht, dass irgendjemand von uns jetzt einfach denkt, weil jetzt der Benni das gesagt hat oder so, muss ich unbedingt fasten. Verstehe mich wirklich nicht falsch. Das ist nicht der Punkt. Ich will keine religiöse Pflicht einhalten lassen. Ich glaube einfach, dass die Bibel und das Leben von vielen Menschen, die Jesus nachher gefolgt sind, zeigen, dass im Fasten drin ein Schatz zu entdecken ist, eine Kraft zu entdecken ist, eine Vollmacht zu finden ist, wo wir vielleicht noch nicht so oder noch mehr dürften entdecken. Letzte Woche haben wir darüber geredet, dass das Ziel vom Fasten im Endeffekt Jesus selber ist. Das Ziel vom Fasten ist, mit der Liebe von Jesus in Berührung zu kommen. Und das Ziel vom Fasten ist auch ein neuer Hunger, eine neue Sehnsucht nach Jesus zu bekommen, nach seiner Nähe, mit ihm zusammen zu sein. Und es wäre jetzt spannend zu hören, was vielleicht die einen oder anderen für Erfahrungen gemacht haben in den letzten Wochen. Ich frage jetzt auch nicht, wer gefastet hat, auch nicht mit Summen. Wir lernen das, wir machen das ganz anonym. Aber es wäre interessant. Und wenn du sagst, ich habe etwas erlebt in dieser letzten Woche, dann darfst du gern, zum Beispiel, kannst du gerne ein Mail schreiben an mich, dann könnte man das in die Lenzkirche-Infos reinnehmen am Donnerstag, 200 Wörter, kannst kurz beschreiben, was du erlebt hast. Du kannst auch sonst auf uns zukommen und sagen, ich hätte da etwas zu erzählen und wir könnten das dann auch mal einbauen in einen Gottesdienst. Also wenn du etwas erlebt hast, gerade auch zum Thema Fasten, zum anderen ermutigen, dann erzähl uns doch das, schreib uns das, wir würden das gerne hören. Heute reden wir darüber, dass Fasten auch ein Weg ist, um in der Heiligung zu wachsen. Und das Wort Heiligung, ich habe mir lange überlegt, ob ich das bringen will oder nicht, weil ich glaube, das ist recht verstaubt. Und ich weiß nicht, wer von uns noch so positive Gefühle hat dem Wort gegenüber. Ich dachte, ja, heute Morgen, das ist da, wo ich darauf gewartet habe. dass der Benni endlich über das Thema Heiligung redet. Das Problem ist ein bisschen, das Wort da heilig, also der erste Teil von dem Wort, hat ursprünglich nicht so eine moralische Konnotation gehabt, wie es heute hat. Oder wenn man heute sagt, ja, jemand ist heilig, dann sagt man, das meint man so ein bisschen, fast ein bisschen abschätzig und sagt sich, ja, das ist so einer, der macht nie Fehler, der ist perfekt, der ist so ein bisschen anti-Spass, oder der hat wahrscheinlich keinen Spass im Leben, wenn man so heilig ist. Oder jemand, der ein bisschen auf die anderen runterschaut, der so heilig lebt, dass er eben besser ist als alle anderen. Aber heilig hat ursprünglich einfach geheissen, anders. Verschieden als das rundherum. Heilig war etwas, wenn es zu einem gewissen Zweck verwendet wurde. Zum Beispiel im Tempel irgendwelche Gefäße. Das sind ja nicht moralisch gute Gefäße, das sind nicht lieb oder böse. Die sind einfach für etwas anderes gebraucht worden, als für das tägliche Essen oder so. Also heilig heisst einfach verschieden, anders, zum Zweck von etwas anderem. Und wenn wir sagen, wir gehören zu Jesus, wir leben, so wie Jesus das will, dann sind wir eben heilig. Nicht, weil wir einfach immer alles perfekt machen, sondern weil wir für ein anderes Leben geschaffen sind. Für ein Leben, das geprägt ist von Freude und von Frieden und von Barmherzigkeit. Wir leben nicht mehr ein Leben, das geprägt ist von Angst und Sorgen und Gier. Also wir sind verschieden in der Art, wie wir unser Leben ausrichten auf Jesus. Und der John Mark Comer sagt in dem Thema vom Fasten, sagt er zum Thema Heiligkeit: Was die Gesundheit für den Körper ist, ist die Heiligkeit für die Seele. Also Fasten bringt unserem Körper ganz viel, das hat die Medizin jetzt schon lange entdeckt. Aber wir Christen glauben auch, dass Fasten auch noch etwas mit unserer Seele macht. Dass wir innerlich dürfen ganz und heil werden. Das Ziel von unserem Weg mit Jesus ist, dass wir ihm ähnlicher werden und dass wir innerlich in unserer Seele, und das ist nicht nur, das betrifft auch den ganzen Körper, aber dass wir dürfen heil und ganz und gesund werden, auch in unserer Seele und in unserem Körper. Und wir alle wissen, intuitiv, dass in keinem Bereich von unserem Leben sich etwas entwickelt, wenn wir einfach nur auf dem Sofa hocken und nichts machen, oder? Also wenn du nur auf dem Sofa hockst, dann wirst du wahrscheinlich nicht sportlicher. Also habe ich noch selten gesehen. Du wirst wahrscheinlich auch nicht die Sprache lernen, wenn du einfach nur da hockst und nichts machst. Du wirst auch nicht besser können zeichnen, wenn du nichts dazu beiträgst. Und bei der Heiligung ist es ähnlich. Das ist nicht etwas, was einfach automatisch passiert, von einem Tag auf den anderen, und dann zack, und dann sagst du, hey, und jetzt bin ich sowas von einem Mensch, der geprägt ist von Liebe und Barmherzigkeit. Sondern das ist ein Weg, den wir gehen, ein Prozess auch. Ein Prozess, wo unsere Seele gesünder wird und heiler und ganzer. Und ein Weg, der uns hilft in der Heiligung, ist eben das Fasten. Und über das werden wir heute ein bisschen nachdenken. Und das Erste, was ich darüber reden möchte, ist, dass Fasten das erste Mal unser Herz offenbart. Es offenbart unseres. Können wir ganz einfach das zeichnen. Es offenbart unser Herz, es offenbart, was in uns drin ist. Eben der Text aus Römer 7, wenn ihr eure Bibel dabei habt, wir gehen heute so durch den Text durch. Ihr könnt auch eure Bibel vornehmen und ein bisschen mitlesen. Der Paulus sagt dort im Vers 15, ich meine, hört mal, was er sagt. Er sagt, ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Und das geht dann so weiter, 10 Vers lang. Er lamentiert über den Kampf, der da tobt in ihm zwischen dem Guten und dem Bösen und das eine, was er machen will und das andere will nicht. Er sagt, das Gute, das er eigentlich wüsste, dass es gut ist und er will es machen, macht er nicht. Und das Schlechte, das er eigentlich weiss, dass es schlecht ist und er will es gar nicht machen, macht er gleich. Und das ist so ein Abschnitt, wo Theologen schon viel darüber diskutiert haben, was ist eigentlich da los mit dem Paulus? Was redet er eigentlich? Es gibt die einen, die sagen, der Paulus redet da davon, wie er war, bevor er Jesus kennengelernt hat. Andere sagen, Paulus redet eigentlich von einer dritten Person, also von jemand anderem, eben von jemandem, der nicht an Jesus glaubt. Und wieder andere sagen, nein, das ist das, was der Paulus jetzt, in dem Moment, wo er das schreibt, selber erlebt. Und ich folge heute dieser Auslegung, die davon ausgeht, dass der Paulus da einfach eine ganz tief liegende Angst von uns Menschen, von allen Menschen, egal ob sie an Jesus glauben oder nicht, von allen Menschen anspricht, nämlich die Angst, wie wir mit Sünde umgehen in unserem Leben oder was Sünde in unserem Leben kann bewirken kann. Ich glaube, wir alle empfinden ganz tief drin genau diesen Kampf. Dass wir manchmal tun, was wir nicht wollen und nicht tun, was wir eigentlich gerne würden tun. Also ich kenne das. Ich weiß nicht, ob es andere da auch kennen. Ich muss auch nicht wieder die Hand löpfen, auch nicht summen. Aber ich glaube, wir kennen das alle. Genau das Gefühl. Und ich glaube, das endet auch nicht einfach damit, wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir an ihn glauben oder nicht. Ich glaube, das haben wir auch, wenn wir an Jesus glauben, das ganz tiefes Gefühl in uns Menschen. Ein paar Verse später schreibt der Paulus dann auch noch, was bin ich doch für ein elender Mensch? Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Also er kann es fast nicht extremer beschreiben. Er sagt, oder die Frage ist, heisst das, ist unser Leben, ist unser Körper, ist das einfach alles schlecht? Sind wir von Grund auf einfach schlechte Menschen? Sind wir vom Bösen, sind wir von der Sünde beherrscht, versklavt? Ist das so, wie wir sind? Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an letzte Woche. Da habe ich einen Vers gebracht, auch von dem Paulus, der gesagt hat, 1. Korinther 6, sagt der Paulus, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist? Und ich frage mich, ja, was jetzt, lieber Paulus? Was sind wir jetzt? Was ist ich, mein Körper? Bin ich jetzt ein Tempel vom Heiligen Geist, wo die Liebe von Gott und die Kraft von Gott in mir wohnt? Oder bin ich ein elender Mensch, von Sünde versklavt und ich muss gerettet werden? Was bin ich jetzt? Die Antwort ist, wir sind beides. Wir sind einerseits der Tempel vom Heiligen Geist, wo Gott seine Liebe in uns ausgiesst. Aber Freunde, wir wissen auch alle, dass wir ziemliche Abgründe in unseren Herzen haben. Also ich jedenfalls. Dass da ziemlich dunkle Ecken sich manchmal auftun in meinem Herz. Dass da manchmal etwas vorkommt, wo ich gar nicht so glücklich bin darüber. Und da kommt jetzt eben das Fasten ins Spiel. Beim Fasten, offenbart sich immer mehr, was in unseren Herzen auch noch drin ist. Auch in den hintersten Winkeln. Der Richard Foster, er schreibt über das Fasten, das Fasten enthüllt die Dinge, die uns kontrollieren. Es kann also sein, vielleicht hast du letzte Woche gefastet oder sonst schon mal irgendwann gefastet, und du hast eine grauhafte Erfahrung gefunden. Und du denkst, der bringt ja Fasten gar nichts. Aber es kann sein, dass genau dann das Fasten genützt hat. Weil das Fasten in dir etwas aufgebracht hat, von deinen Motiven, von deinem Herz, von dem, was dich wirklich antreibt, wo du gar nicht so damit gerechnet hast. Ich habe diese Woche auch wieder gefastet, am Dienstag. Zusammen mit ein paar anderen von meiner Kleingruppe. Und wir haben uns zu Abend getroffen, dann zum zusammen essen. Also abgenommen haben wir an diesem Tag definitiv nichts. Aber das ist ja auch nicht unbedingt das Ziel vom Fasten. Aber ich habe es einen richtig coolen Tag gefunden. Ich habe es richtig gut erlebt. Auch meine Zeit mit Gott am Mittag beim Spazieren in der Sonne und so. Es war richtig cool gewesen. Und eben zu Abend mit der Kleingruppe zusammen und so. Am nächsten Morgen denkst du, oder, dann, hey, das war ein super Tag gewesen. Am nächsten Tag geht es ab im Leben. Etwas vom Ersten, was ich mache am Morgen, ist, ich bin richtig unfreundlich zu meiner Frau. Sie hat irgendeinen Vorschlag gehabt, so, und ich habe so richtig kindisch reagiert, wie ich es halt manchmal mache, wo ich das Gefühl habe, sie greift etwas an in mir, aber es war nur eine Frage, nur ein Vorschlag. Und ich habe wirklich kindisch reagiert. Und ich habe mich so geärgert ab mir. Ich denke, Mann, da ist noch recht viel Luft nach oben in meinem Leben, so beim Thema Heiligung. Und ich habe doch gemeint und so, oder? Gefastet und, Ja, so viel zum Thema. Da ist noch Luft nach oben. Da offenbart sich, was in unserem Herz drin ist. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, seit ich öfter und regelmäßiger faste, habe ich das Gefühl, dass mehr aufkommt in meinem Herz von dem, was auch noch da ist. Und ganz ehrlich, ich fühle mich zerbrechlicher, seit ich öfter faste. Nicht, verstehe mich nicht falsch, ich habe keine Lebenskrisen und so, aber ich spüre einfach, dass da in mir drin auch noch dunkle Ecken sind. Ich habe schon zu meiner Frau gesagt, ich könnte mit 2, 3 Entscheidungen in meinem Leben, mein schönes Leben und das Leben, das jetzt gerade so gut ist, könnte ich an die Wand fahren. 2, 3 Entscheidungen sind wir alle wahrscheinlich weg davon, unser Leben an die Wand fahren. Dumme Entscheidungen. Und das offenbart in uns, wenn wir fasten, wenn wir verzichten, kommt auch etwas von dem rauf. Und ich fühle mich, seit ich öfter faste, nicht stärker im Sinn von, ich schaffe das allein und ich bin also schon krass. Also ich kann das schon. Sondern was es mit mir macht, ist, ich fühle mich zerbrechlicher und abhängiger von Gott. Weil ich merke, dass alles ist ein bisschen auf gewackeligen Füßen, wenn ich es von mir selber abhängig mache. Ich brauche die Kraft von Gott. Ich will einfach sagen, wenn du das nächste Mal fastest, vielleicht nächste Woche, und es ist nicht so eine tolle Erfahrung, und es kommen Sachen in deinem Leben rauf, dann tu das nicht einfach vor dir drängen und denk, das ist jetzt eine so blöde Erfahrung, sondern schau es als eine Chance an, zum Heiler und ganzer und gesünder werden in deiner Seele. Weil Fasten offenbart unser Herz. Dann das Zweite, wo der Paulus darüber redet, ist, dass Fasten, oder ja, entwöhnt uns vom Lustprinzip. Ich sage gerade noch mehr dazu. Fasten sollte uns ein bisschen mehr vom Lustprinzip entwöhnen. Vers 18, sagt der Paulus. Ich weiß, dass ich durch und durch verdorben bin, soweit es meine menschliche Natur betrifft. Denn immer wieder nehme ich mir das Gute vor, aber es gelingt mir nicht, es zu verwirklichen. Der Begriff, den Paulus hier braucht, wo hier übersetzt wird mit menschliche Natur, ist im Griechischen der Begriff Sarx und das ist eigentlich wörtlich Fleisch. Also der Paulus sagt, er redet hier vom Fleisch. Moderne Übersetzungen brauchen zum Teil den Begriff sündige Natur oder verkehrte Wünsche. Der Paulus meint hier, wenn er von Fleisch redet, nicht so mein Körper, der aus Fleisch besteht. Er meint nicht Materie, sondern er redet hier von unserem grundlegenden menschlichen Trieb. Also wir haben alle Bedürfnisse. Bedürfnisse nach Schlafen zum Beispiel, nach Essen, nach Trinken, nach körperlicher Nähe, nach Sex, nach was auch immer. Wir haben alle Bedürfnisse, wir Menschen. Wir haben auch Bedürfnisse zum Beispiel nach Sicherheit, Bedürfnisse nach Anerkennung, Bedürfnisse nach Annahme und so weiter. Und das sind alles nicht an sich falsche Bedürfnisse. Das Problem ist, wenn die Bedürfnisse zu stark werden, wenn die zu dominant werden in unserem Leben, dann führen sie dazu, dass das verkehrte Wünsche werden, weil sie unseren Willen überfahren und uns dazu bringen, Sachen zu machen, die im Endeffekt schlecht sind. Also wenn ich das Bedürfnis habe zum Trinken, ist das schon gut. Aber wenn ich dann zu viel Alkohol trinke, ist das dann vielleicht nicht mehr so gut. Die Wünsche in uns führen vielleicht dazu, dass ich mehr esse, als gesund ist für mich. Dass ich andere Leute mehr manipuliere und kontrolliere, als es gut ist. Und so weiter. Also versteht ihr da? Wir haben Bedürfnisse in uns, aber wenn die zu stark werden, führt das dazu, dass wir schlechte Sachen machen. Zu falschem Verhalten. Und der Paulus schreibt dann, doch in mir wirkt ein anderes Gesetz, das gegen meine Vernunft kämpft. Also er wüsste im Kopf schon, dass er es anders machen müsste, aber das ist so wie ein Gesetz in ihm so stark, die verkehrten Wünsche. Und dieses Gesetz gewinnt die Oberhand und macht mich zum Sklaven der Sünde, die immer noch in mir ist. Also er sagt, es fühlt sich an wie ein Kampf in mir. Ein Kampf zwischen Gut und Bös. Und ich bin wieder hin und her gerissen. Und ganz wichtig da, nochmal ein Zitat von John Mark Comer, er sagt, unser Kampf ist nicht gegen den Körper. Also wir müssen nicht gegen unseren Körper kämpfen, auch nicht unbedingt gegen die die Bedürfnisse in uns. Es ist ein Kampf für den Körper. Unser Körper, nein, es müsste heißen unser Kampf, Entschuldigung, das ist ein Fehler. Unser Kampf, nicht unser Körper. Unser Kampf ist gegen das Fleisch. Also unser Kampf ist gegen die verkehrten Wünsche. Die Wünsche, die uns dazu bringen, Sachen zu tun, die böse Konsequenzen haben. Genau, also die verkehrten Wünsche in uns, das Fleisch, das würde ich jetzt eben als Lustprinzip bezeichnen. Und mit dem meine ich einfach, wir leben danach, dass wir einfach machen, auf was wir Lust haben. Lust- und Launenprinzip. Da, wo ich gerade Lust habe, das mache ich. Da, wo ich gerade keine Lust habe, mache ich halt nicht. Das Lustprinzip sehen wir zum Beispiel bei Kindern, auch bei Teenies und so, das ist voll okay, man wächst so auf. Nur, dass man nicht mehr einfach nur nach dem Lustprinzip lebt, ist eigentlich ein Zeichen davon, dass man ein bisschen reif geworden ist und ein bisschen erwachsen geworden ist. Man beobachtet einfach, dass unsere Gesellschaft als Ganzes immer mehr eigentlich nach dem Lustprinzip funktioniert. Man macht, was sich gut anfühlt. Das ist so das grosse treibende Prinzip wurde. Was sich gut anfühlt, das mache ich. Und auch wir Christen sind nicht unbedingt vor dem verschont. Oder wenn es sich gut anfühlt, wenn der Lobpreis sich gut anfühlt, wenn die Bibelstelle, die ich gerade lese, sich gut anfühlt, dann ist es schön. Wenn die guten Gefühle mal nicht mehr so rum sind, dann sind wir schon gerade ein bisschen herausgefordert. Weil Lust, weil das gute Gefühl so zum höchsten Maßstab geworden ist. Das Problem ist, gewisse Sachen fühlen sich im Moment gut an, sind aber auf die lange Sicht schlecht. Und gewisse Sachen fühlen sich im Moment gar nicht so gut an, sind aber auf die lange Sicht sehr hilfreich. Also mir tut es manchmal gut, meine Kinder anzuschreien, ganz ehrlich. Das spüre ich, das tut gut. Aber auf die lange Sicht ist das für meine Beziehung zu meinen Buben gar nicht gut. Es gibt noch andere Sachen. Aber dafür, mal auf etwas verzichten, mal nicht sich den Luxus noch zu leisten oder sich nicht noch das essen und nicht noch das zu gönnen, fühlt sich im Moment gerade nicht so gut an, aber auf die lange Sicht hat es gute Auswirkungen. Also versteht ihr, es ist wichtig, dass wir uns mit der Zeit das Lustprinzip abgewöhnen. Der Kampf gegen das Fleisch heisst, dass wir uns das Lustprinzip abgewöhnen müssen. Und der Paulus beschreibt das ziemlich dramatisch im Galaterbrief. Er sagt, wer zu Jesus Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen, das heisst, es ist wieder wörtlich Fleisch, da wird es mit selbstsüchtiges Wesen übersetzt, mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Durch Gottes Geist haben wir neues Leben, darum wollen wir jetzt ganz von ihm bestimmen lassen. Also Paulus redet da von Fleisch töten, von Sterben, von neuem Leben, um zu sagen, es gibt keinen anderen Weg. Wir müssen lernen, uns nicht von diesen verkehrten Wünschen, von dem Lustprinzip treiben zu lassen. Und da ist eben auch wieder Fasten ein hilfreicher Weg, um uns von dem Lustprinzip zu entwöhnen. Wir lernen durchs Fasten auch mal das Richtige zu tun, auch wenn es sich gerade nicht so danach anfühlt. Wir lernen durch das auch glücklich zu sein, wenn wir vielleicht nicht gerade das überkommen, was wir gerne hätten. Damit wir auch in anderen Situationen, wo wir vielleicht durch Umstände oder so nicht das überkommen, was wir gerade gerne hätten, trotzdem können entspannt und mit Frieden und mit Freude reagieren. Also versteht ihr das Prinzip? Im Fasten tut man das wirklich einüben, es können verzichten und trotzdem glücklich sein, damit man in anderen Situationen, wo andere einem nicht das geben, was man will, trotzdem kann glücklich und mit Frieden und mit Freude reagieren. Das wäre so ein bisschen das höhere Ziel. Genau, und dann als drittes, und das ist noch das Wichtigste von heute Morgen, das Fasten verbindet uns mit der Kraft vom Heiligen Geist. Fasten verbindet uns mit der Kraft vom Heiligen Geist. Fasten ist eben nicht nur etwas für Gesundheit. Fasten ist auch nicht so ein Lifehack, damit das Leben ein bisschen besser wird. Der Paulus schreibt im Vers 24 und 25 nochmal: Was bin ich doch für ein elender Mensch? Ich weiß nicht, wenn du das letzte Mal über dich gedacht hast. Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Und der kommt: Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr. Wir alle, egal ob wir an Gott glauben oder nicht, haben Bereiche in unserem Leben, wo wir uns wünschen, dass sich etwas verändern wird. Und wir reden jetzt mal nicht zum Beispiel über das Thema Geld oder Sex. Das sind so Themen, die ziemlich umstritten sind, was sich da könnte oder müsste ändern. Wir reden mal über das Thema Angst und Sorgen. Weil, sind wir ehrlich, niemand von uns steht am Morgen auf und denkt: Ja, yeah, richtig viel Sorgen heute, das wünsche ich mir. So oben ins Bett liegt und denkt: Leck, habe ich heute viel Angst gehabt. Das war so cool gewesen. Da sind wir uns einig. Auch wenn du nicht an Gott glaubst, auch wenn du vielleicht gar nicht so viel mit Jesus am Hut hast, wir wünschen uns alle ein Leben, wo es weniger Sorgen und Ängste gibt. Und jetzt, bei uns im Westen, betont man ganz fest: du bist die Lösung. Oder? Im Sinn von: Du hast alles in dir, was du brauchst. Du musst einfach ganz fest an dich selber glauben und du musst ganz fest deine Wünsche erfüllen und ganz fest für dich selber schauen. Und dann wird es gut kommen. Du wirst keine Angst, du wirst keine Sorgen mehr, nichts mehr haben. Was eigentlich da gemacht wird, ist, man appelliert an eigenen Willen. Und der eigene Wille, der menschliche Wille, ist etwas Geniales. Oder? Wir können Entscheidungen treffen. Wir können etwas wollen. Nur das Problem ist, der Wille, die Entscheidungen, die reichen meistens nicht so weit. Also mein Wille reicht zum Beispiel gerade mal so weit, dass ich es schaffe, jeden Tag Zähne zu putzen. Und sogar jetzt auch jeden Tag mit dem Zahnsiedeli und so zwischen den Zähnen, weil mir die Dentalhygienikerin gesagt hat, es wäre ganz gut, weil ich habe nicht so gute Zähne. Sie haben mir ein bisschen Angst gemacht. Und mein Wille reicht, dass ich das jetzt tatsächlich wirklich jeden Tag mache. Ich fühle mich sau gut wegen dem. Aber versteht ihr, der gute Wille reicht nicht, dass wir uns keine Sorgen mehr machen. Der gute Wille reicht nicht, dass wir keine Angst mehr haben. Ich weiss nicht, ob dir das gelingt. Vielleicht eine Predigt gehört, wo Jesus sagt, irgendein Prediger hat gesagt: Ja, Jesus hat gesagt, mach dir keine Sorgen. Und du hast dann entschieden: Ja, jetzt mache ich mir keine Sorgen. Bist aus der Tür von der Kirche raus und es war gut gewesen. Von da an hast du dir nie mehr Sorgen gemacht. Und Angst, angstlos bist du durchs Leben gegangen. Weil du dich entschieden hast: Ich will keine Angst mehr haben. Also wenn irgendjemand das hergekriegt hat, kommt doch nachher auf mich zu. Ihr seid ein Wunder, wirklich. Ich glaube aber nicht, dass das so gut funktioniert für uns. Im Kampf gegen Sünde, im Kampf gegen Sucht, im Kampf gegen Angst, im Kampf gegen Sorgen, nützt unser guter Wille nur bis zu einem gewissen Grad. Und was wir dann brauchen, ist eine Kraft von außen. Es reicht nicht nur, unsere gute Entscheidung, uns dafür zu entscheiden. Wir brauchen Hilfe von außen. Und darum sagt der Paulus im Vers 25: Gott sei Dank, durch Jesus haben wir die Kraft bekommen. Und es ist jetzt nicht so, dass Jesus einfach am Rand von unserem Leben steht und so uns wie so ein Coach antreibt und sagt: Komm, mach es noch ein bisschen besser, komm nochmal, versuch es doch nochmal. Krass an Jesus ist, dass er durch seinen Heiligen Geist in uns selber leben will und uns die Kraft geben will, die wir selber nicht haben. Das ist der faszinierende Unterschied am christlichen Glauben zu allen anderen Religionen. Dass Gott selber in uns wohnen will, durch seinen Heiligen Geist. Im nächsten Kapitel, Kapitel 8, schreibt der Paulus: Liebe Brüder und Schwestern, ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen, euch von den Wünschen eurer menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Wieder, das ist Fleisch. Denn wenn ihr euch weiter von ihr bestimmen lasst, werdet ihr sterben. Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen und den bösen Taten abwendet, werdet ihr leben. Unser Wille reicht nicht, um unsere verkehrten Wünsche zu überwinden. Unser Wille, die guten Entscheidungen reichen nicht, sorgenfreier, angstfreier durchs Leben zu gehen. Der gute Wille reicht nicht, um Sünde zu überwinden in unserem Leben. Für das brauchen wir die Kraft vom Heiligen Geist. Und das Fasten ist ein besonders guter Weg, wie die Kraft vom Heiligen Geist in unserem Leben innen Raum bekommen kann. Noch ein letztes Zitat von John Mark Comer. Er sagt, Fasten ist eine Möglichkeit, den Geist zu nähren und das Fleisch verhungern zu lassen. Das kannst du noch einblenden, das nächste Zitat. Fasten ist eine Möglichkeit, den Geist zu nähren und das Fleisch verhungern zu lassen. Und schau, das passiert über Zeit. Das passiert nicht, wenn du jetzt letzte Woche mal gefastet hast, dann ist nicht einfach jetzt alles anders in deinem Leben. Ich nehme es an. Das ist etwas, wenn wir es regelmässig anfangen zu machen, dann entdecken wir, dass der Heilige Geist tatsächlich anfängt, in uns Sachen zu verändern. Zum Beispiel unsere Wünsche neu auszurichten. Plötzlich fangen wir wirklich das an, was Gott will. Und nicht unbedingt das, was wir von uns aus immer hätten wollen. Und ich werde zum Schluss kommen und ich werde einfach wieder einladen. Auch für nächste Woche. Die, die wollen, die mögen, die können, dass wir uns wieder einen Tag Zeit nehmen zum Fasten. Vom Znacht zum Beispiel bis zum nächsten Znacht oder einfach Eis essen. Und dass wir die Zeit, die wir haben, die wir nicht brauchen zum Essen oder Kochen oder so, dass wir die Zeit uns nehmen fürs Gebet. Diese Woche mit dem Schwerpunkt Heiligung. Und wenn in dieser Zeit irgendetwas in dir raufkommt und du dich vielleicht aufregst oder irgendetwas passiert und Motiv und Ängste und Sachen kommen, dass wir einfach dann beten und sagen, Jesus, reinige du mich, Jesus, verändere du mich, Jesus, ich brauche dich. Und immer wieder da zu unserem Gebet machen. Ganz wichtig, es ist nur ein Vorschlag. Du triffst Entscheidungen in deinem Leben nicht mehr. Es ist nur ein Vorschlag. Du darfst machen, wie du willst. Und nochmals, Fasten kann eben eine gewisse Zerbrechlichkeit in uns zeigen. Kann zeigen, was in unserem Herz drin ist. Offenbaren, was tief drin passiert. Und mich spricht das sehr an. Der Paulus formuliert das in einem anderen Brief so. Er sagt dort, 2. Korinther 4, doch diesen kostbaren Schatz, da redet er von der Herrlichkeit von Gott, vom Heiligen Geist, doch diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, nämlich in unseren schwachen Körpern, von dem hat er eben geredet. So kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. Und ganz wichtig, das Ziel vom Fasten ist Jesus selber. Mit ihm in Berührung kommen, mit seiner Liebe in Berührung kommen. Das Ziel ist nicht irgendeine religiöse Praxis oder so, sondern das Ziel ist, mit seiner Liebe in Berührung kommen und uns von seiner Kraft erfüllen lassen. Und das werden wir jetzt dann auch gerade machen beim Abendmahl. Das Abendmahl ist auch etwas, wo wir mit dieser Kraft von Jesus, von seiner Auferstehung, dürfen in Berührung kommen. Beim Abendmahl da essen wir Brot und trinken Traubensaft und denken daran, dass Jesus für uns gestorben ist. Dass er auferstanden ist. Und weil er auferstanden ist, kann jetzt seine Kraft in uns leben und kann seine Kraft uns verändern und kann seine Kraft in uns das bewirken, was wir selber nicht können. Und darum sind ihr alle nachher eingeladen zum Abendmahl. Aber es ist freiwillig, ihr dürft dann da zu diesen Tischen hingehen. Es ist freiwillig, es ist eine Einladung. Und ich werde nachher beten, aber bevor ich bete, darf die Band gerne mal auf die Bühne kommen. Ich hatte diese Woche einfach noch ein Bild gehabt, das ich begleitet hat. Ich habe so einen Mensch gesehen, der so wie Lianen um sich herum hatte. So irgendetwas, das ihn aufgehalten oder abgehalten hat. Und es ist einfach, ich habe gedacht, die Person hat einen riesen Krampf. Weil sie immer so, sie war in Bewegung, aber immer so zurückgehalten von diesen irgendwie Lianen oder Bändern oder was auch immer. Und ich habe einfach so gedacht, vielleicht ist jemand hier drin, wo genau die Person ist. Und wenn du die Person bist, dann glaube ich, wird Jesus dich einfach einladen, um bei ihm Befreiung zu finden. Und wenn du willst, dort gerne auch jemand für dich beten noch nachher. Und vielleicht ist es auch eine Einladung, sich das zu überlegen mit dem Fasten, weil es einfach ein Weg ist, um die Kraft vom Heiligen Geist noch bis tief in unseren Körper zu erleben. Und wir beten jetzt und nachher haben wir einfach die Möglichkeit fürs Abendmahl. Du darfst auch hinterher gehen, es hat Leute, die gerne für dich beten, der Phil ist dort und Isabelle ist dort. Und das sind Leute, die gerne mit dir und für dich beten. Und du darfst nachher eben einfach, wenn es für dich nachher ist, zum Abendmahl kommen und daran denken, was Jesus schon alles für uns da hat. Und Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du den Weg ans Kreuz gegangen bist, dass du gestorben und auferstanden bist und dass diese Kraft, diese Auferstehungskraft auch in uns kann leben kann, durch deinen Geist. Und wir laden dich jetzt einfach ein in diese Zeit, dass du wirkst an jedem von uns so, wie er es braucht. Danke, dass wir Ballast und Sünde und Versagen einfach abgeben bei dir, Jesus, heute. Danke, dass wir aber auch neue Kraft bekommen. Und danke, dass unser Wille und unsere Entscheidung nicht das Ausschlaggebende ist, sondern deine Kraft, Jesus. Wir machen jetzt einfach unsere Herzen auf. Wir bitten, dass du kommst, Heilig Geist. Dass du frei machst. Dass du loslösest, was gebunden ist. Dass du heilst, was zerbrochen ist. Und dass du stärkst, was müde geworden ist. Danke, Jesus, dass du der Grund für Hoffnung bist, dass du der Grund fürs Leben bist, dass du der Grund bist, warum wir hier zusammen sind. Und dich wollen wir jetzt einfach suchen und anbeten und von dir einfach auch hören, was du in unser Leben hineinreden willst.